Hallo und herzlich willkommen zum Vital-Gesundheits-Podcast. Hier dreht sich alles um dein Wohlsein. Wir sprechen mit denen, die sich auskennen in allen Fachrichtungen. Über Vorsorge, Behandlungsmöglichkeiten, gesunde Ernährung und Bewegung. Und um alles, was dir gut tut und zu einem besseren Lebensgefühl verhilft. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Vital-Gesundheits-Podcast. Und heute geht es um ein Thema, bei dem bin ich mir ganz sicher, dass jede und jeder von euch irgendwie schon mal damit in Berührung gekommen ist. Es ist so dieses Phänomen, plötzlich geht irgendwie nichts mehr und es fühlt sich an, als hätte man einen Kurzschluss erlitten und man fühlt sich nur noch ausgebrannt. Seit einiger Zeit ist es eine bekannte und immer häufiger auftretende Diagnose. Ich spreche von Burnout. Doch wie kommt es tatsächlich zu so einem Zustand und lässt sich Burnout vielleicht sogar vermeiden? Wenn ja, wie? Diesen und noch vielen weiteren Fragen widmen wir uns heute in dieser Folge mit Psychiater und Psychotherapeut Christian Weiß. Hallo Christian, ich freue mich sehr, dass du da bist.
Hallo und vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch.
Sag mal, Burnout, auf Deutsch ja irgendwie ausgebrannt, ne, wenn man es jetzt so wortwörtlich übersetzt. Also gehört haben wir es eben sicher schon alle. Doch was genau ist ein Burnout, so für, sage ich mal, Dummies erklärt?
Also in einem ausführlichen Seminar mit einem Forscher, der zu Burnout forscht, hat der mal erzählt, es gäbe 200 Definitionen von Burnout.
Wirklich?
Das heißt, ja, jeder nutzt den Begriff auch im akademischen Bereich so, wie er das gerade gerne hätte. Es gibt mehrere Manuale und Testbatterien, die verschiedene Symptome abfragen und dann sagen, okay, wenn so und so viele erfüllt sind, ist das ein Burnout. Das heißt, es ist überhaupt nicht scharf definiert. Jetzt ganz neu in der ICD-11, also in der internationalen Klassifikation der Krankheiten, Ausgabe 11, wird das erste Mal das Wort Burnout ein bisschen schärfer definiert.
Ja.
Die Übersetzung ist ja ausgebrannt sein. Und das wird dort auch aufgenommen. Und es beschreibt eine Erschöpfung im Zusammenhang mit Arbeit, zwingend mit Arbeit, eine zunehmende mentale Distanzierung von der Arbeit. Das bedeutet, die Arbeit macht mir nicht mehr so einen Spaß, ich fühle mich da nicht mehr so zugehörig. Oder einen gewissen Zynismus, den man auf der Arbeit an den Tag legt. Und eine verminderte berufliche Effizienz. Und wenn die drei Sachen zusammenkommen, also drei verschiedene Symptome, das nennt man dann ein Syndrom, dann hat man ein Burnout-Syndrom. Und es muss Folge sein von chronischem Stress bei der Arbeit, den man nicht bewältigen konnte. Das wäre die Definition.
Das heißt aber, dass Burnout sich wirklich ausschließlich auf einen beruflichen Kontext bezieht?
In dieser Definition ja. Ich weiß nicht, ob das bei dir irgendwie so ein bisschen kratzt im Hinterkopf. Bei mir tut es das. Die Frage ist vielleicht, wie man Arbeit definiert oder Beruf definiert. Und wenn eine Hausfrau, ein Hausmann zu Hause ist und sich um einen ganzen Stall voller Kinder kümmern muss und um ein großes Haus, dann ist das nämlich auch Arbeit. Und auch da kann Stress aufkommen. An der Stelle könnte ich direkt mal eine ganz kurze eckige Klammer machen und meine Lieblingsdefinition von Stress erklären.
Ja, super gerne, weil auch das ist ja irgendwie so ein weicher Begriff, finde ich, der immer sehr schwierig zu greifen ist.
Meine Lieblingsdefinition von Stress ist das Gefühl, dass die eigenen Ressourcen nicht ausreichen, um die Anforderungen, die vor mir liegen, zu bewältigen. Immer dann habe ich ein Stressgefühl. Kleines Beispiel, ich muss in einer Stunde in einem Termin sein, mein Navi sagt aber, ich brauche 1 Stunde 10 Minuten. Halt, meine Ressourcen, meine Zeitressourcen reichen nicht aus, um den Anforderungen zu genügen. Und das kennt jeder, dann kommt man in Stress. Man wird nervös, ja, man kriegt ein Herzklopfen, man wird vielleicht ein bisschen schweißig, die Gedanken fangen an zu rasen, das Herz fängt an zu klopfen. Das ist Stress, eine Stressreaktion. Und wenn man das jetzt auf den beruflichen Kontext überträgt, dann bedeutet das in der untersten Ebene zu viel Arbeit für zu wenig Mensch. Und viel davon führt zu Erschöpfung, kann in ein Burnout münden.
Okay, aber ich verstehe auch so ein bisschen, dass du, genauso wie ich, jetzt auch so ein bisschen darüber grübelt, dass es vielleicht schwierig ist zu sagen, das jetzt nur auf den beruflichen Kontext zu beziehen. Ne? Weil genau wie du sagst, wenn jetzt eine Hausfrau, ein Hausmann zu Hause gestresst ist, dann ist das ja auch Arbeit. Oder ich glaube, es gibt auch sicherlich viele Berufe, wo das gar nicht so klar trennbar ist von Privatzeit oder Freizeit oder wie man es nennen möchte und der Arbeit. Was sind dann vielleicht also genau wirklich die Symptome, wo ich sagen kann, vielleicht könnte ich ein Burnout-Syndrom haben?
Na, in der ECD-11 sind die Symptome relativ genau benannt erstmal. Es können sich aber auch welche dazuschleichen, die so explizit nicht drin stehen. Hauptsymptom ist die Erschöpfung. Das kann eine körperliche Erschöpfung sein, das kann eine emotionale Erschöpfung sein. Die Betroffenen fühlen sich übermäßig müde, völlig ausgelaugt und vor allen Dingen fühlen sie sich unfähig zu regenerieren. Oftmals gibt es da so ein Gefühl der Leere und manchmal kommt auch so eine, die Psychiater würden sagen, reduzierte affektive Schwingungsfähigkeit dazu.
Das bedeutet, was genau ist das?
Das bedeutet, so wie wir jetzt hier chit-chatten, ne, und irgendwas ist ein bisschen lustig, da geht die Stimmung nach oben. Okay. Und wenn ich dir was Trauriges erzähle, geht die Stimmung nach unten. Du bist in der Lage, mit deiner Stimmung zu schwanken.
Ja.
Deine Affekte schwanken. Das ist die affektive Schwingungsfähigkeit. Und jemand, der so völlig erschöpft ist, der kann nicht mehr schwingen. Stell dir vor, ein Marathonläufer oder am besten noch so ein Ironman-Läufer kommt ins Ziel, fällt auf den Boden. Der hat keine Kraft mehr, über irgendeinen Witz noch zu lachen. Der kann gar nichts mehr. Dem ist das Gesicht festgefroren. Okay? Der hat keine Kraft mehr, emotional zu schwingen. Der ist kaputt und das war's. Und das kann einem auch bei einem Burnout passieren.
Ja, verstehe.
Ein Gefühl der Leere und nichts geht mehr. Und es kommt jemand zu. Du kommst nach Hause, bist völlig kaputt, schmeißt die Tasche hin, setzt dich in deinen Sessel oder auf deinen Stuhl oder auf deine Couch und starrst erstmal mit offenem Mund eine Stunde lang deine gegenüberliegende Wand an. Kannst du dir das vorstellen?
Finde ich wirklich schwierig, auch so, wenn man irgendwie überlegt, okay, ich habe gar keinen Gedanken im Kopf. Also zählt das dann dazu? Weil das ist auch sowas, das kann ich mir total schwer vorstellen. Irgendwie denkt man ja doch immer an irgendetwas oder über irgendetwas nach.
Ja, eigentlich steht das Gehirn im Grunde genommen nie wirklich still, außer in Narkose. Da ist man sich auch nicht so sicher. Aber die Gedanken laufen dann so tief, als wenn ein Bach ganz weit weg unter dir, an dir vorbeizieht. Du hast keinen echten Zugriff auf die Gedanken. Irgendwas passiert, irgendwelche Dinge huschen dir durch den Kopf, aber sie sind nicht klar. Es ist so, der Kopf macht Geräusche, aber keine Melodie. Es macht nur so.
Ja, das beschreibt es, glaube ich, ganz gut. Es ist einfach nur noch so ein Rauschen und man kann es nicht wirklich definieren. Man kriegt das nicht so richtig gegriffen und das erfüllt einen dann mit dieser Leere.
Genau, das beschreibt das Gefühl der Leere. Da ist nichts, womit ich mich konkret beschäftigen kann. Da ist keine Möglichkeit mehr zur Konzentration, keine Möglichkeit mehr, mich mit einem einzelnen Gedanken zu befassen. Du kommst nicht mehr in die Gelegenheit, eine einzelne Rechenaufgabe zu machen oder so. Es rauscht an dir vorbei. Es ist dumpf, ganz dumpf, wie in Watte gepackt unter Umständen.
Na gut, aber wie genau kann ich denn jetzt vielleicht diese Alarmsignale auch richtig wahrnehmen? Weil ich kann mir vorstellen, man hat vielleicht mal so einen Tag, wo man irgendwie völlig erschöpft ist und sich leer fühlt oder irgendwie nicht so richtig klarkommt oder ne, irgendwie nichts auf die Reihe kriegt. Aber kann ich dann schon annehmen, dass ich vielleicht einen Burnout habe?
Nee, wenn das einen Tag vorkommt oder von mir aus auch zweimal im Monat oder dreimal im Monat, ist das kein Burnout. Das Burnout ist tatsächlich dadurch gekennzeichnet, dass das über einen längeren Zeitraum die ganze Zeit so passiert und höchstens von wenigen guten Momenten unterbrochen ist. Also, wir haben solche Tage und wir kennen alle Erschöpfung. Nochmal an den Marathonläufer gedacht, ne? Der ist erschöpft danach, aber der regeneriert. Der ist in dem Moment einfach nur erschöpft. Wenn das Gefühl aber nicht wegginge, ne, stell dir vor, der Marathonläufer geht jetzt nach Hause, legt sich in die Eistonne, isst und trinkt und schläft mal richtig und wacht am nächsten Tag auf und es geht ihm noch genauso. Es ist überhaupt nicht weggegangen. Und jetzt heißt es so, mein Freund, heute steht der nächste Marathon an. Verstehst du? Er wird ankommen, er wird viel schlechter ankommen, viel schlechtere Zeiten und dann soll er sich wieder regenerieren und da passiert das Gleiche. Mir hat mal ein Klient gesagt, es ist ein bisschen so wie bei einem kaputten Handy-Akku. Man kommt nach Hause, der Akku ist noch auf 3%, man steckt den ein, legt sich ins Bett, wacht morgens auf und guckt, ach Gott, der Akku hat es nur auf 8% geschafft. Und damit soll er jetzt den Tag bestreiten.
Ja.
Und das macht so eine Hoffnungslosigkeit und so ein, kannst du dir vorstellen, wie dann so auf dem Weg zur Arbeit der Kopf schon Richtung Brust wieder fällt?
Ja, klar.
Ja. Und wenn das eine ganze Zeit lang passiert, das kann man sich ja mal vorstellen, das passiert eine ganze Zeit lang, dann bist du fertig, bist du kaputt, ausgelaugt, leer. Und das ist Burnout. Dieses Gefühl.
Das heißt eigentlich, von diesem Kurzschluss, von dem ich am Anfang gesprochen habe, der findet ja dann gar nicht so richtig statt, oder doch?
Nee.
Gibt es so einen Moment, wo so alle Leitungen durchbrennen quasi?
Na, manchmal gibt es so einen Moment des Begreifens. Also der Moment des Begreifens ist manchmal so. Aber die Symptomatik, die ist eher schleichend, die stellt sich schleichend ein. Ne? Also das ist dieses Fass zum Überlaufen-Moment, den gibt's, aber es läuft schon die ganze Zeit voll.
Mhm. Was sind denn gewisse Vorboten vielleicht, auf die ich achten kann, um so ein Burnout prophylaktisch irgendwie zu vermeiden, oder geht das gar nicht?
Doch, es gibt Vorboten. Also der allererste Vorbote ist tatsächlich das Verstehen. Ich habe hier, glaube ich, zu viel Arbeit für zu wenig Mensch. Wenn ich das Gefühl habe, das ist was, sagen wir mal, noch nicht ein Red Flag, aber ein Ausrufezeichen.
Mhm.
Hier müssen wir mal gucken. Das nächste ist, wenn sich bei einem selbst, aber auch bei anderen, bei Kollegen, so ein gewisser übermäßiger Zynismus einstellt.
Mhm.
Ja, wenn man so zynisch über Kunden spricht oder in meinem Kontext über Patienten oder Klienten oder auch Kollegen, weißt du? Wenn das dann so heißt, ja, da heißt immer, der Kunde ist König, der Kunde ist Tyrann, müsste es heißen.
Ja.
Das ist so ein Spruch, ne?
Ja.
Ja. Oder hier, Stift, du brauchst es nicht wirklich zu machen. Tu einfach so, als ob du arbeiten würdest, interessiert sowieso keiner am Ende.
Mhm.
Ja. Wenn immer nur beißender Witz kommt, über alles wird versucht, sich irgendwie überheblich lustig zu machen, ohne, das kommt immer mal vor, ne? Das ist nicht schlimm. Ein bisschen sowas gehört durchaus zur Psychohygiene. Vor allen Dingen in helfenden Berufen ist es wichtig, dass die dort Arbeitenden nicht jedes Leid mit nach Hause nehmen. Das ist dann immer schlimm, ne? Wenn jemand im Rettungsdienst arbeitet, dann sieht er viel Leid, viele Verletzungen, dann ist immer mal jemand tot. Das sind schlimme, schlimme Sachen. Wenn der jedes davon in den Grunde seines Herzens aufnehmen würde, dann kann er das nicht lange machen. Er braucht eine gewisse Abgrenzung. Er muss noch verstehen, wo bin ich und wo ist mein Beruf. Aber wenn es nur noch daraus besteht, sich irgendwie abfällig zu äußern und zynisch zu sein, dann ist das ein ganz klares Anzeichen für einen drohenden oder vielleicht schon für einen vorhandenen Burnout.
Mhm.
Kann man das nachvollziehen, was ich sage?
Ja, finde ich schon. Gibt es noch weitere Symptomatiken, so, auf die ich achten kann?
Ja, zum Burnout schon dazu gehört es, wenn auf einmal deine Einstellung zur Arbeit sich ändert. Die meisten Menschen, die Chance haben, sich einen Beruf zu suchen, von dem sie vermuten, dass sie ihn gerne machen würden und mit Herzblut machen würden, machen es auch mit einem gewissen Idealismus.
Mhm.
Und wenn dann dieser Idealismus nachlässt und man sich gar nicht mehr wohlfühlt in dem Beruf und man sich so distanziert, eine ganz allgemeine, sage ich mal, psychologische Erkenntnis. Unser Hirn, unser Kopf, unser Geist hat immer Schwierigkeiten, entweder mit Kontrollverlust oder Identitätsverlust, ganz allgemein. Und viele Menschen identifizieren sich mit ihrem Beruf. Ich bin Krankenschwester, ich bin Taxifahrer, ich bin Abteilungsleiter oder so. Und wenn diese Identität so ein bisschen verloren geht, so Richtung hin, ich bin hier nur der Fußabtreter für alle. Oder ich bin der Ausputzer der Nation oder sowas. Ich kann mich gar nicht mehr mit meinem Beruf identifizieren. Ich nehme da so einen inneren Abstand. Das ist ein Vorbote eines Burnouts. Weißt du, ich mache meine Arbeit, weiß ich gar nicht mehr, ob das meins ist. Gefällt mir nicht mehr. Und in dem Zusammenhang fehlendes Sinnerleben. Darauf sollte man achten. Das ist so ein echter Vorbote. Eine Arbeit, die wir machen, braucht unbedingt Sinn erleben. Sonst macht uns das keinen Spaß. Du musst das Gefühl haben, dass deine Arbeit einem Zweck dient.
Ja.
Und je nachdem, wie du selber gestrickt bist, ganz individuell, sollte das Ergebnis deiner Arbeit deinen Werten dienen. Ne, ich komme nur aus dem Gesundheitswesen und ich brauche das Gefühl, dass das, was ich tue, jemand anderem hilft. Das ist ein schöner Sinn. Das ist schön, das gefällt mir. Wenn ich aber Dinge tun müsste, in meiner Arbeit, die Leuten nicht mehr helfen, dann verliere ich meinen Sinn. Und das ist ein unheimlich unangenehmes Gefühl. Und wenn ich das lange aushalten müsste, ist das auch ein Vorbote für einen Burnout.
Ist ja eigentlich eine ganz gute Vorlage, sage ich mal. Du hast ja auch viel ausprobiert, wenn ich das mal so grob sagen kann, an Richtungen, ne? Und zum Beispiel auch, du hast ja auch mit suchtmittelassoziierten Störungen und Suchtambulanz gearbeitet und irgendwann bist du aber ganz klar so auf Burnout beziehungsweise depressive Formkreise gegangen. Warum? Warum hast du denn auch immer gesagt, Burnout ist so ein Thema, dem nehme ich mir jetzt ganz, ganz doll zu Herzen?
Also, es ist, weiß ich nicht, Karma oder Schicksal, dass ich auch mit dem ein oder anderen Belastungen, mit denen ich mich heute stark beschäftige, selber ein bisschen geschlagen wurde, sage ich mal. Und man muss, sagt die Franka immer, nicht selber in der Pfanne gelegen haben, um ein gutes Schnitzel braten zu können, aber es hilft. Das heißt, es gab tatsächlich sowas wie Burnout-Situationen in meinem Leben auch, die mir auch zu schaffen gemacht haben. Und so wie ich meinen Klienten immer empfehle, bitte werdet doch Experte für euer Störungsbild, für eure Erkrankung, egal was das ist, ob das psychisch ist oder auch körperlich, so habe ich das gleich genutzt, um auch Experte, in Anführungszeichen, dafür zu werden. Und es gab Zeiten, da war ich im Krankenhaus und man muss sich die Strukturen so vorstellen, auf einer geschlossenen Station sind für gewöhnlich 20 Patienten und 2 Ärzte. Da müssen auch 2 sein, denn wenn einer mal Nachtdienst hat, ist der am nächsten Tag nicht da, damit dann die Station mit vertreten werden kann. Die Personalsituation war aber stellenweise so schlecht, dass ich dauerhaft diese Station hatte. Und über die Dauer der Zeit kam es noch dazu, dass gar keine Ärzte auf der Parallelstation mehr waren.
Also zu viel Arbeit für zu wenig Menschen.
So genau, ganz genau so, ganz genau so. Und das ging auch eine ganze Zeit. Und ich bin letztendlich, dann kamen noch Anforderungen dazu, ja, halten Sie mal einen Vortrag und denken Sie dran, dass Sie Ihre Weiterbildung machen müssen. Und jetzt haben wir zu wenig Ärzte, können Sie bitte noch mehr Nachtdienste machen. Und das war einfach eine viel zu große Arbeitsüberlastung. Und auf verschiedene Gründe, können wir gleich noch mit drauf eingehen, aus verschiedenen Gründen habe ich versucht, das zu stemmen. Und es geht aber nicht. Es geht nicht. Und letztlich wurde die Belastung dann so groß, dass ich mich auch ausgebrannt gefühlt habe. Deswegen kann ich die Gefühle, von denen ich jetzt berichte, auch so ein bisschen aus der eigenen Erinnerung schildern und verstehe, dass das so ist. Und ich habe auch eine Idee davon, was hilft, um es nicht mehr dazu kommen zu lassen. Ich war schon lange nicht mehr ausgebrannt.
Ja, teil das doch mal mit uns. Was hilft denn, um sich nicht ausgebrannt zu fühlen? Was hilft, um einen Burnout vorzubeugen? Können wir ja erstmal darauf eingehen vielleicht, wie kann man es vorbeugen, aber dann natürlich auch, wenn man es nicht geschafft hat vorzubeugen, wie man da wieder gut rauskommt.
Es ist ja immer die Rede von der Work-Life-Balance. Am Anfang war das ganz toll, heute nehme ich das gelegentlich schon mal ein bisschen als Schimpfwort wahr, als so ein Shishi-Kram. Aber da,
Shishi-Kram.
Ne? Ja.
Ach, du bist Wer kann sich das denn leisten?
Ja. Ja, ist auch tatsächlich manchmal schwierig.
Ja.
Ne? Also, ja. Ja. Berufe werden teilweise danach ausgesucht. Arbeitsplätze werden danach ausgesucht, ob es genug Work-Life-Balance gibt. Und das ist auch gar nicht so wahnsinnig dumm. Für den Rest der Welt und für die Wirtschaft ist es vielleicht nicht so förderlich. Ne? Also ist ein schwieriges Problem und es hat eine große politische Dimension. Aber Work-Life-Balance ist wichtig. Das bedeutet, dass ich neben meiner Arbeitszeit einfach auch Zeit habe für meine Familie, für meine Kinder und für mich. Ich muss eine gute Regeneration schaffen. Wenn ich mich anstrenge, und das kann jeder Spitzensportler sagen, und das eine ganze Zeit lang, dann kommt immer eine Regenerationsphase dazu. Auch Spitzensportler haben geplante Pausen. Die dürfen nach einer gewissen Zeit nicht mehr trainieren. Die müssen eine Trainingspause einlegen. Und die haben das ganz wissenschaftlich ausklamüsert. Aber im Arbeitsleben geht das häufig nicht. Ja. Und das geht auch immer im häuslichen Arbeitsleben nicht. Wie soll denn das funktionieren? 3 kleine Kinder? Wann soll denn da die Pause kommen?
Ja.
Schwierig. Und es wird auch nicht so gesehen. Und das kann man und das sollte man planen. Und den meisten Leuten fällt es ziemlich schwer, das zu planen. Und ich empfehle dann tatsächlich, sowas sich zum Beispiel in den Kalender zu schreiben, als unumstößlichen Pausentermin. Oder dann mache ich das und das. den man dann nicht mehr, der ist nicht umstößlich. Ne? Da steht in meinem Kalender, Schlittenfahren gehen mit den Kindern. Und dann ruft der Chef an und sagt, oh, Sie müssen jetzt unbedingt nochmal dies und das machen. Und die Antwort lautet, oh nein, in meinem Kalender ist es geblockt. Ich kann nicht. Ich kann wirklich nicht. Es geht nicht. Unter gar keinen Umständen. So muss man das machen. Leider. Das wäre so eine Sache. Work-Life-Balance. Was dann noch hilft. Wir haben vorhin gesagt, dass der Ursprung Stress ist.
Ja.
Und Stress mit der Definition, ne, zu viel, ich habe zu viel vor der Brust und habe das Gefühl, meine Ressourcen reichen nicht aus, das zu schaffen. Diesen Stress kann man reduzieren. Und zwar von verschiedenen Seiten. Zum einen muss man sich mal angucken, welche Stresspäckchen man hat. Das kann man übrigens sowohl auf der Arbeit tun, als auch zu Hause. Und Stresspäckchen bedeutet im Grunde genommen, was sind meine To-Dos? Und die muss man sich sehr genau anschauen, welche sind meine To-Dos? Welche bekomme ich von anderen obendrauf gepackt und welche nehme ich mir unter Umständen sogar, obwohl mich gar keiner gefragt hat? Denn das kommt auch immer wieder vor.
Ja. Ja. Da kann man ganz gut auf die Folge mit deiner Frau, Franka Cerutti, verweisen. Die hat das nämlich auch sehr anschaulich erklärt, dass man das halt jedes Mal bei Stressvermeidung einmal im Kopf durchgehen sollte, ne?
Ja, unbedingt.
Diesen Dreiklang, ja.
Genau, genau. Mhm. Ja, es macht in dem Zusammenhang total Sinn, mehrere Folgen, auch eine Folge zur Resilienz zu hören, die wir mal gemacht haben. Denn das gehört auch dazu. Ein Mensch, der eine hohe Resilienz aufweist, rutscht nicht so schnell in ein Burnout. Kurze Erklärung, Resilienz ist die Fähigkeit, nach viel Druck wieder in die Ausgangsform zu kommen.
Ja.
Ne? Resilienz bedeutet nicht, man hat Widerstandskraft, sondern man ist eher wie eine Feder. Und wenn der Druck nachlässt, kommt man wieder in die Ausgangsform, wie es vorher war, und bleibt nicht zusammengepresst. Okay. Wie kann man auch seinen Stress reduzieren? Zeitmanagement beispielsweise kann effektiv sein.
Ja.
Kleinster Tipp, wenn man keine Zeit hat, macht man nur und ausschließlich die Dinge, die nur man selber kann. Das heißt, du bist stark gefordert in deiner Firma mit vielen Papieren, die du bearbeiten musst. Aber gleichzeitig noch der Verantwortliche für die Kaffeemaschine. Dann muss das weg. Denn die Verantwortliche für die Kaffeemaschine kann jemand anders sein.
Ja.
Weißt du?
Absolut.
Man macht nur die Dinge, für die nur man selber kann, die sonst keiner kann, zum Beispiel. Man muss lernen zu delegieren, Stresspäckchen also abzugeben. Und man braucht realistische Ziele. Das sehe ich nämlich auch immer wieder, dass Klienten versuchen, Ziele zu erreichen, die ihnen zum Beispiel auch vorgegeben worden sind, die nicht realistisch sind. Das ist in der heutigen Arbeitswelt ein häufiges Phänomen, von dem ich so gut gar nicht Bescheid wusste, bis ich die Reha-Gruppen gemacht habe. Also ganz kurzer Exkurs nochmal, wenn jemand an einer psychischen Erkrankung leidet, gerne im Arbeitskontext beziehungsweise durch diese psychische Erkrankung nicht arbeiten kann über einen längeren Zeitraum, dann wird ihnen eine psychosomatische Reha-Klinik vorgeschlagen. Mhm. Und ich rate sehr dazu, das auch zu machen. Und wenn diese Behandlung, die dauert so in ungefähr 6 Wochen, wenn die abgeschlossen ist, dann gibt es immer noch mal die Möglichkeit, eine Gruppentherapie zu besuchen. Man darf 25 Stunden in einer Gruppe mit etwa 10 Leuten, mit einem ausgebildeten Therapeuten, nochmal in Gruppen teilnehmen. Das ist sehr hilfreich übrigens. Ich empfehle das sehr, also ausdrücklich und 3-mal unterstrichen.
Kann das jeder in Anspruch nehmen oder ist das etwas, was kostenpflichtig ist?
Nee, jeder, der bei der Deutschen Rentenversicherung versichert ist, kann das in Anspruch nehmen. Das heißt, die meisten Selbstständigen fallen raus. Mhm. Ja, die leiden auch unter Burnout übrigens. Ja, es ist keine reine Angestelltenproblematik.
Nee, ich kann mir vorstellen, dass es da vielleicht sogar gehäufter ist, oder? Weil man ja selber so unter so einem Druck steht. Oder vielleicht auch genau andersrum.
Kommen wir gleich nochmal dazu vielleicht.
Okay.
Also, da habe ich dann gelernt, weil in den Gruppen auch teilweise so leitende Angestellte waren, Filialleiter, die kleine Filialen von Verkaufsgeschäften oder Schönheitssalons oder sowas gemacht haben, die bekommen immer Zahlen von der Zentrale, die im Grunde nicht zu schaffen sind. Also die haben Verkaufszahlziele und die werden jedes Jahr höher. Mhm. Und das ist ja logisch, dass das nicht jedes Jahr zu schaffen ist. Das geht ja nicht. Das ist nicht geht nicht. Physikalisch geht's nicht. Ne? Wenn man praktisch schon alles aus dem Laden rausgeholt hat, was nur möglich ist, und als Ziel kommen dann nochmal 50% mehr nächstes Jahr. Es funktioniert
nicht. Wie
soll
das gehen? Ja,
genau. Das überschreitet einfach physikalische Grenzen.
Ja.
Und wenn man dann aber als Filialleiter versucht, noch das zu schaffen, dann kann das nicht hinhauen. Und das wäre ein Stresspäckchen, das unrealistisch ist. Und das müsste man zum Beispiel einfach zurückgeben. Mhm. Ja? Also die Stresspäckchen, die nicht meine sind, kannst du noch mal dies tun, kannst du das tun, kannst du etwas Unrealistisches tun, die darf man identifizieren und jeweils zurückgeben. Prinzipiell ein guter Rat ist übrigens auch ein Gespräch mit den Vorgesetzten, um denen das noch mal klar zu machen, das, was ich hier an Aufgaben vor der Brust habe, ist meiner Meinung nach nicht schaffbar. Priorisieren Sie bitte, was zuerst gemacht werden soll und was davon darf hinten runterfallen. Das trauen sich ganz viele Menschen nicht. Mittlerweile bin ich aber auch Arbeitgeber und ich weiß, wie wichtig das ist, dass das jemand macht. Ich verteile Aufgaben an meine Angestellten in der Hoffnung, dass sie die lösen können. Aber ich bin total darauf angewiesen und ich frage auch jedes Mal nach, klappt das? Schafft ihr das? Ist das zu viel? Weil ich keine Ahnung habe, wie kompliziert das Zeug ist, was sie machen müssen. Und das ist übrigens ein Tipp unbedingt für Arbeitgeber. Bitte unbedingt immer nachfragen. Denn es hilft niemandem, wenn sich ein Arbeitnehmer nicht traut, zu sagen, dass er überlastet ist und dann irgendwann ausfällt.
Ja.
Denn es kann im Burnout landen. Und ich liebe die Definition von Burnout von der DGPPN, die schon vor ein paar Jahren gemacht hat.
Was ist die DGPPN?
Die DGPPN ist die Deutsche Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie und Neurologie. Mhm. Und die haben mal gesagt, Burnout ist ein durch Arbeitsstress bedingter Risikozustand. Mhm. Gefühlt ist das meine liebste Diagnose. Ich mag die noch mehr als die jetzige ICD-10. Das sagt, es ist ein Risikozustand, in den jemand gerät. Und von diesem Risikozustand ist es nur ein ganz kleiner Schritt in irgendeine weitere Erkrankung. Aus einem Burnout kann eine körperliche Erkrankung erwachsen. Aus einem Burnout kann eine Angststörung resultieren. Ganz häufig eine Depression.
Ja.
Ja? Also dafür mag ich diese Definition mit am meisten.
Spannend, dass du das sagst, denn ich habe so in der Recherche ein bisschen das Gefühl gehabt, dass Burnout oftmals so statt Depression definiert wird, beziehungsweise man das vielleicht persönlich auch eher Burnout nennen möchte, aufgrund von Stigmata eventuell, oder weil Burnout, vielleicht schwingt da noch mit, dass man trotzdem ja richtig viel und toll arbeitet, weil man sich ja auch über die Masse und die Leistungsmasse irgendwie definiert. Aber du sagst ja jetzt gerade, aus einem Burnout kann eine Depression resultieren.
Ja.
Vielleicht kannst du das nochmal genau abgrenzen.
Also das hat schon eine relativ klare Abgrenzung, fließt aber durchaus ineinander und hat auch Überlappung. Menschen mit einem Burnout fühlen sich vor allem erschöpft, sind total kaputt. Und da ist die Überlappung auch, und zwar zur Antriebsstörung. Menschen mit einer Depression, da ist ein Kardinalsymptom die Antriebsstörung. Die fühlen sich wie ans Bett oder an die Couch gefesselt. Sie schaffen es gar nicht richtig aufzustehen. Es gibt einfach keinen Antrieb. Und jetzt merkst du schon einen kleinen, feinen Unterschied. Schaffe ich es nicht aufzustehen, weil mich wie ein Gummiband an der Couch etwas hält? Oder bin ich so erschöpft, einfach nur, dass ich gar nicht den ersten Impuls finde, nach oben zu kommen? Mhm. Zynismus findet man beim Burnout, den findet man regulär bei der Depression nicht.
Okay.
Eine verminderte berufliche Leistungsfähigkeit findet man beim Burnout und findet man auch bei der Depression. Aber bei einer Depression gibt es eine lang anhaltende Traurigkeit. Mhm. Ja, es gibt also, die Stimmung ist hernieder. Andere Interessen werden auch nicht mehr verfolgt. Ne? Bei einer Depression fragt man auch immer, was ist mit den Dingen, die dir Spaß gemacht haben, machen die dir auch noch Spaß? Und wenn jemand im Burnout ist, der würde durchaus noch mal Tischtennis spielen, wenn das sein Hobby ist. Jemand mit der Depression nicht mehr. Dazu kommen häufig noch Gefühle von Wertlosigkeit bei der Depression. Beim Burnout ist es eher so, dass derjenige aufgegeben hat. Der sagt dann, es hat alles sowieso keinen Sinn. Streng dich nicht an, es bringt nichts. Aber er würde eher noch sagen, aber ich kann meinen Job, aber es nützt nichts.
Und also es geht eher so sagt, auf äußere Umstände beim Burnout, als jetzt bei der Depression ist es eher wirklich persönlicher. Okay,
genau.
Verstehe.
Ja. Und bei der Depression zeigt sich das in allen Lebensbereichen, wobei das beim Burnout eher tatsächlich im Arbeitskontext und alles, was mit Anstrengung zu tun hat, damit verbunden ist. Mhm. Schlafstörungen, Konzentrationsschwierigkeiten und so weiter, die können auch bei beiden vorkommen. Deswegen sollte es mal die Frage geben, na, wenn ich jetzt nicht genau weiß, was habe ich, aber mir geht's nicht gut. Jetzt muss ich den dummen Tipp geben, einen Profi fragen. Ja, einen Fachmenschen zu Rate ziehen. Und das ist jetzt ein bisschen blöd, weil heutzutage es so schwierig ist, an einen ranzukommen. Ja. Aber man braucht so jemanden, um das einzusortieren.
Und lass uns aber noch mal ein bisschen zu der Situation sprechen, wenn ich jetzt überzeugt bin, dass ich ein Burnout habe oder vielleicht eben auch mit einem Profi gesprochen habe, der mir das bestätigt hat. Vielleicht kannst du auch eine Geschichte teilen aus deinen Erfahrungen. Wie kommt man da gut wieder raus?
Also die Kurzvariante, und das ist jetzt ein bisschen brutal, die Kurzvariante lautet change it, take it, leave it. Also, man muss davon ausgehen, dass ein Burnout entstanden ist aus einer Überlastungssituation. Und die Überlastungssituation kann völlig von der Arbeit kommen, tatsächlich und nur. Die Überlastung kann aber auch eine gefühlte Überlastung sein durch mich, durch meine persönlichen Einstellungen, Haltungen oder von mir aus auch Schwierigkeiten. Sage ich gleich noch was dazu. Und da ist dann die Frage, kann ich eins von beiden ändern? Das ist das Change It. Kann ich meinen Arbeitsplatz ändern, so wie ich arbeite, ändern, so dass es nicht mehr eine Überlastung ist? Kann ich mich ändern? Kann ich zum Beispiel meinen Perfektionismus abbauen? Denn das führt manchmal dazu. Oder meinen hohen Leistungsanspruch, den ich habe, kann ich den reduzieren? Kann ich mit anderen Worten irgendetwas ändern an den jetzigen Gegebenheiten oder in meiner inneren Haltung? Wenn das nicht klappt, kommt take it. Das heißt, kann ich mich so geistig aufstellen, dass ich das hinnehmen kann? Ich nehme das einfach hin, ganz gelassen. Der Arbeitstag kommt. Ich ertrage ihn, er wird mich emotional nicht belasten, ich lasse den so durchrauschen, wäre noch eine Möglichkeit. Ob das die beste ist, mag ich vielleicht etwas zu bezweifeln, aber ist eine Möglichkeit. Und wenn das nicht funktioniert, wenn mich auch das Durchrauschen, der Versuch des Durchrauschens nicht fängt und ich trotzdem dadurch noch so belastet bin, dann bleibt am Ende nur leave it. Und das ist für Arbeitgeber schlecht. Für gewöhnlich, ist manchmal aber für den Betroffenen die einzige Möglichkeit. Das Problem ist, wenn sich nichts ändert bei der Arbeitssituation, die so überlastend ist, dann führt es fast zwangsläufig in eine Erkrankung. Das kann sogar eine körperliche Erkrankung sein. Ne? Patienten bekommen Rücken. Mhm. Bei mir selber war es der Bandscheibenvorfall im Hals. Mhm. Tatsächlich. Und bekommen eine Depression. Könnten unter Umständen auch in einer Substanzkonsum reinrutschen. Das sind alles Dinge, die letztlich der Firma auch nicht helfen, weil die zu langen Ausfallzeiten führen. Dann leave it. Also change it, take it, leave it.
Ja, das ist gut.
Kann man das verstehen? Total.
Ich finde, das ist ein super Rat, weil das so sehr klar ist und man gut dann eben, wie du gerade das durchexerziert hast, alles einmal durchgehen kann für sich und dann aus drei auswählen. Das ist ja immer schon gut, wenn das so reduziert ist. Ne?
Ich würde die in der Reihenfolge
machen. Wo man aus 10 auswählen muss. Der Reihenfolge, ja, okay.
In der Reihenfolge, ne?
Also es hat eine Reihenfolge, das ist wichtig.
Ja, hat eine Reihenfolge.
Erst checken, change it, dann checken, take it und dann das Letzte ist dann leave it.
Ja. Das hat auch tatsächlich, ich kann das auch aus bestem Gewissen und eigener Erfahrung so sagen, das hat in einer Klinik gar nicht funktioniert. Mhm. Da habe ich dann versucht, das erstmal. Also, ich war ganz kaputt, ne? Hab meine Station gehabt und noch drei andere Ärzte vertreten gleichzeitig. Hab dann im Monat 7 oder 8 Nachtdienste noch dazu gemacht. Das sind dann die Wochenenden. Es war wirklich einfach viel. Und mein Versuch, das Gespräch zu suchen und das irgendwie zu ändern und mich da zu entlasten, schlug fehl. Das ist nicht passiert, was dazu geführt hat. Das behaupte ich jetzt so, das gibt es keinen Beweis, ne? Dass ich einen Bandscheibenvorfall bekommen habe am Hals. Der hat mich total flachgelegt. Und dann war ich erstmal 4 Wochen ausgefallen. Mhm. Und das führte dann dazu, dass Stationen zugemacht werden mussten. Aber die Arbeitsumgebung haben sich nicht geändert.
Ja.
Es konnte nichts geändert werden. Es hat auch einfach an Personal gefehlt. Und das hat dann dazu geführt, dass ich gekündigt habe, also leave it.
Ja.
Im späteren Verlauf war ich dann in einer anderen Klinik und wieder kamen sehr viele unterschiedliche Aufgaben auf mich zu, was mir sehr viel Spaß gemacht hat, weil ich jemand bin, der gerne alterniert. Ne? Das kann auch übrigens auch eine Burnout-Prävention sein, wenn man der Typ dafür ist. Wenn man immer was anderes macht, immer viele verschiedene Aufgaben, dann setzt nicht so eine Routine ein, die einen so ermattet. Ja. Ich hatte viele verschiedene Aufgaben und die wurden dann aber auch zu viel und nicht mehr
zu
bewältigen.
Also insgesamt wurde es dann zu viel.
Es wurde dann insgesamt zu viel und da bin ich dann zum Chef gegangen und habe gesagt, okay, das ist zu viel, können wir es ändern? Und der war sehr toll, der Chef, der hat gesagt, okay, Sie schreiben das jetzt auf, was Sie wann wo machen und ich komme eine Zeit lang auch hinter Ihnen her und mit und dann gucke ich, wo wir Sie entlasten, was Sie nicht mehr machen müssen, wenn das denn stimmt. Und so war's. Und danach hatte ich nur noch die Hälfte von den Aufgaben und das hat auch gut funktioniert.
Das wäre ja so ein Traumverlauf von der Prävention für einen Burnout.
Genau.
Kann man sich mal eine Scheibe von abschneiden,
ja, genau.
Liebe Chefinnen und Chefs.
Ja, beide müssen das. Beide Seiten müssen das wollen. Die Angestellten, die Arbeitnehmer müssen sich das trauen, das zu sagen. Und alle Vorgesetzten und Chefs müssen das kultivieren. Ja, wir machen das in unserer Firma sozusagen die ganze Zeit. Wir fragen immer wieder, geht's euch gut? Braucht ihr was? Ist es zu viel? Sag mir, was noch geht. Hast du Puffer nach oben, nach unten? Passt es genau? Wir fragen immer wieder, wir motivieren dazu, sich dazu zu äußern.
Mhm. Das finde ich auch irgendwie einen spannenden Bereich, wenn wir mal überlegen, Burnout wird jetzt erst im ICD-11 das erste Mal richtig definiert. Und generell ist es ja auch eine Diagnose, die, sage ich mal, erst so in den letzten 10 bis 20 Jahren vielleicht, so grob würde ich jetzt mal schätzen, wirklich so präsent wird. Glaubst du, dass es was damit zu tun hat, dass es wirklich häufiger wird oder wird einem das eher nur bewusster, weil sich generell mehr mit Mental Health auseinandergesetzt wird?
Du fragst jetzt, was ich glaube. Ich glaube, aber ich habe dafür keine Beweise. Ich glaube, dass es tatsächlich etwas mehr wird. Es wird mehr, weil ich von allen Seiten, und ich habe ja sehr viele Klienten in diesen Gruppen gehabt, in diesen Sirena-Gruppen nach der Reha-Nachsorge, und von allen Seiten, auch aus dem Bekanntenkreis und eigener Erfahrung, sehe und höre ich von einer Arbeitsverdichtung. Das ist ja die freundliche Umschreibung. Dass immer weniger Menschen die gleiche Arbeit machen sollen, die früher mehr Menschen gemacht haben. Ganz krasse Beispiele. Ne? 10 Leute an einem Arbeitsplatz, jetzt sind es noch 3. Und erhofft wird sich noch eine Produktivitätssteigerung.
Mhm.
Das kann ja nicht gehen. Das im Leben kann das nicht gehen.
Ja.
Also man kann bestimmt Sachen optimieren und bestimmt ist es auch so, dass es sinnlose Tätigkeiten gibt, ne? Papier von rechts nach links schieben, ohne dass irgendwas Produktives dabei rumgekommen ist. Aber in dem Ausmaß, wie das heutzutage passiert, glaube ich daran, dass die Arbeitsbelastung auf jedem Einzelnen durchaus höher geworden ist. Und deswegen glaube ich auch, dass es häufiger mal ein Burnout gibt. Auf der anderen Seite wird natürlich mehr von Burnout gesprochen, weil das ist noch mit der akzeptierteste Begriff für irgendeine psychische Erkrankung. Und es fällt Menschen einfach viel leichter zu sagen, ich habe einen Burnout, statt zu sagen, ich habe eine Depression. Weil Depression hört sich immer noch nach Schwäche an. Weil ich hab für alles schon Burnout gehört, ne? Also für Burnout ist schon Schizophrenie. Jemand, der eine Schizophrenie erlitten hat oder die Tochter hat eine Schizophrenie erlitten, dann hieß es, die hat einen Burnout oder eine bipolare Störung wurde als Burnout bezeichnet. Alles Mögliche. Ja. Und auch Leute, die kein Burnout haben, die einfach nur die Schnauze voll haben, aber nicht die Symptomatik, die sagen auch, ich habe einen Burnout.
Mhm.
Es vermittelt ja, ich habe gebrannt.
Ja.
Ja. Und das ist was Heroisches.
Ja. Genau, interessant. Das meine ich auch, ne? Hatte ich so das Gefühl bei den Recherchen, dass eben, wie du ja auch gerade bestätigst, irgendwie statt einer Depression beispielsweise dann eher gesagt wird, ich habe Burnout, weil es gesellschaftlich irgendwie akzeptierter ist.
Ja, so ist es im Moment. Und ich bin sehr froh darüber, dass mittlerweile auch durch die vielen Prominenten andere Sachen auch mehr akzeptiert sind. Nummer 1 dabei macht die Depression.
Mhm.
Ja, denn viele Prominente sagen, ja, mein Gott, ich habe eine Depression, das hat mich erwischt. Dann ist es nicht mehr so schlimm, wenn man zugibt heutzutage, auch eine Depression zu haben. Das ist eine ganz positive Entwicklung, die ich in den letzten Jahren, mittlerweile schon 20 Jahren, wahrnehme, dass auch gestandene Männer zur Arbeit gehen können und sagen, ich habe eine Depression. Ich falle jetzt 6 Wochen aus, mal gucken, wie es dann ist. Und dann werden es in 2 Monate, dann komme ich mit Wiedereingliederung wieder. Und die anderen reagieren nicht unangenehm.
Ja, ich glaube auch und ich muss auch sagen, also ich bin halt dadurch, dass meine Mutter Psychiaterin ist, irgendwie mit dem ganzen Mental Health Thema sehr selbstverständlich aufgewachsen und weiß aber, dass das ja leider immer noch schon auch noch ein schwieriges Thema ist und freue mich auch, dass es generell mehr thematisiert wird und dadurch eben eine höhere Akzeptanz. Jetzt hast du ja noch ein wichtiges Thema auch angesprochen, nämlich diese Kultivierung, ne, dass man eben auch in den Firmen oder in den Arbeitsverhältnissen, sage ich mal, unabhängig, ja jetzt auch Firmen oder nicht Firmen, aber dass man das auch kultiviert, dass man merkt, es ist okay, Nein zu sagen, es ist okay, Grenzen zu ziehen, aber dass eben auch dieser Raum geschaffen werden muss von Arbeitgeberinnen und Arbeitgebern, das überhaupt zu tun, indem man eben fragt, ne, indem man regelmäßig diesen Raum halt eröffnet für alle Leute.
Genau, das ist der Part, den Arbeitgeber haben oder Vorgesetzte haben. Das sollten die sich jeweils auf die Fahnen schreiben. Wirklich aktiv hingehen, nicht nur darauf warten, sondern aktiv hingehen zu den Mitarbeitern und sagen, wie sieht's aus? Hast du das Gefühl, das zu schaffen?
Ja.
Das übrigens impliziert auch immer gleich eine gewisse Wertschätzung. Ich bin bei dir. Ich fühle mit dir. Ich habe dich auf dem Schirm.
Ich sehe dich, ja.
Ja, genau. Ich sehe dich. Ach, geht mir das Herz auf, wenn ich das höre. Ja, ich sehe dich. Und das bedeutet Wertschätzung. Und Wertschätzung wiederum ist auch ein gewisser Prädiktor für Burnout oder für Arbeitszufriedenheit. Fehlende Wertschätzung ist ganz schlecht. Also befördert Burnout zum Beispiel.
Ja, glaube ich. Absolut. Ist ja auch irgendwie logisch, ne? Wenn man sich natürlich wertgeschätzt fühlt in seiner Arbeit, dann gibt einem das ja auch eine andere Motivation. Und man verfällt vielleicht erst gar nicht in einen Zynismus oder gibt auf, weil man trotzdem wertgeschätzt wird. Vielleicht auch, wenn man jetzt nicht die Ziele so erreicht, wie sie auf dem Papier stehen oder so.
Ich darf jetzt mal aus dem Privaten sozusagen oder aus meinem Privatberuflichen vielleicht noch was erzählen, was mir dabei sehr geholfen hat. In der Psychiatrie ist es ja so, dass Patienten mit einer Suchterkrankung sehr häufig wiederkommen. Das heißt, die werden entgiftet, die kommen, die sind berauscht, die müssen aber in der Klinik sein. Wenn der Rausch weggeht, haben sie einen Entzug. Der Entzug ist gefährlich. Deswegen muss das in der Klinik passieren. Und dann versucht man sie zur Abstinenz zu motivieren. Das funktioniert häufig nicht. Also kommen sie nach einer gewissen Zeit wieder berauscht und man macht das Gleiche. Das ist eine sisyphotische Arbeit, ne? Also das ist eine Hamsterradarbeit. Und man hat das Gefühl von Sinnlosigkeit zu erleben. Was ich hier mache, ist völlig sinnlos. Ich helfe dem nicht. Das bringt überhaupt nichts. Das ist alles nur teuer. Und alle meine Worte, meine Mühe, verfliegt in
verpufft,
der Luft.
Ja.
Verpufft, so. Und das habe ich mit einem Chef zum Beispiel thematisiert. Und der hat mir erklärt, er hat mein Sinnlosigkeitserleben gemerkt. Und der hat mir erklärt, dass das gar nicht das Ziel ist. Das Ziel ist gar nicht für mich in dem Moment, dass ich einen abstinenten Menschen entlasse dann wieder. Sondern das Ziel ist, auf die Gesamtheit des Lebens des Patienten möglichst viele abstinente Tage zu erreichen. Denn diese abstinenten Tage gehen in die Hunderte. Und die wiederum bedeuten für ihn eine Erhöhung der Lebensqualität und ein späteres Sterben.
Ja.
Und als ich das in meinem Kopf umswitchen konnte und sagen, okay, du bist da, das ist gut, wir werden jetzt nochmal 10 Tage haben, in denen es dir gut geht. Als das Ziel war, das ist eine Frage der inneren Haltung, ne? Ging es mir viel besser damit und mein Sinnlosigkeitserleben war auch weg.
Ja, schön. Also wirklich tolles Beispiel und ich glaube auch etwas, wo jede und jeder ja was rausziehen kann für sich, weil ich glaube, es gibt auf alle Situationen auch nochmal eine Möglichkeit, den Blick zu switchen und vielleicht dann etwas, was erstmal vielleicht sinnlos erscheint, wieder einen Sinn einzuhauchen.
Ja, genau. Und dazu braucht es eine gute Kommunikation am Arbeitsplatz, ein bisschen verständige Vorgesetzte zum Beispiel auch, aber vor allen Dingen auch den Willen, sich damit auseinanderzusetzen. Und man darf nicht glauben, dass alles von alleine passiert.
Mhm. Ne? Ja, sich auf jeden Fall da auch Hilfe zu holen oder sich auszutauschen mit Leuten, die ähnliche Erfahrungen haben, hilft ja da auch.
Das hilft auch überhaupt. Ne? Also ich bin ja sowieso ein großer Freund von Gruppentherapien und Selbsthilfegruppen. Da kann ich sehr zu raten.
Gibt es denn irgendwas, ich meine, wir haben ja schon über vieles gesprochen, was sich vielleicht auch schon verbessert hat im Umgang von Burnout oder auch anderen Mental Health Themen. Gibt es etwas, was du dir noch wünschst, was vielleicht für das Thema Burnout in der Gesellschaft noch fehlt oder es Verbesserungsmöglichkeiten gäbe?
Also zwei Dinge. Erstmal möchte ich am liebsten, dass alle wissen, es gibt so etwas wie Burnout. Man kann einfach durch eine maximale Überlastung und andere Faktoren in einen Zustand rutschen, der von völliger Erschöpfung gekennzeichnet ist und aus dem man so einfach gar nicht mehr rauskommt. Ne? Wo es nicht mit 2 Wochen Urlaub getan ist. Das gibt es. Das ist nichts Ausgedachtes. Es gibt nämlich Studien, die Bilder machen von Burnout-Betroffenen und das Gehirn scannen sozusagen. Man kann Veränderungen sehen. Und wenn ich strukturelle Veränderungen sehen kann, dann ist das der Beweis in meiner Welt. Ne? Dann ist das der Beweis dafür, dass da wirklich etwas passiert ist, dass da wirklich etwas vorliegt. Das ist kein ausgedachtes Shishi-Zeug. Das gibt's. Nummer 1. Nummer 2, ich würde mir wünschen, dass Burnout als Begriff nicht herhalten muss für alle anderen psychischen Erkrankungen, weil der noch so anerkannt ist, sondern dass man unstigmatisiert alle anderen Erkrankungen auch so benennen kann, als das, was sie sind. Eine Angststörung, eine Depression, von mir aus auch eine Schizophrenie. Ja, das ist, aber das ist so ein frommer Psychiaterwunsch, das wird sicherlich noch etwas dauern.
Naja, gut, aber ich finde, wünschen kann man sich ja auf jeden Fall. Und ich glaube, dass es da auch schon ordentliche Schritte in die Richtung gibt. Und das ist sehr erfreulich zu sehen.
Manchmal kommt noch die Frage auf, wie man mit jemandem umgeht, der in ein Burnout gerutscht ist.
Ja.
Ne? So auch als Angehörige.
Ja.
Erstmal für den Moment nicht ungefragt gute Ratschläge geben. Das gilt übrigens auch für Menschen, die von der Depression oder so betroffen sind. Ne? Das Gefühl, da zu sein, ist viel wichtiger als alles andere. Du setzt dich neben denjenigen, der das hat, und sagst nichts. Und vermittelst das Gefühl oder sagst halt das Wort, ich bin da. Hand aufs Knie, wenn es nicht gerade übergriffig ist. Und dann sitzt du da. Nix, einfach nur da.
Ja.
Und hältst es aus, eine halbe Stunde einfach zu sitzen. Und dann kann man fragen, brauchst du bei irgendwas praktische Unterstützung? Im Sinne von, soll ich für dich zur Post gehen? Soll ich dir mal die Spülmaschine einräumen? Muss dein Fitnessstudio gekündigt werden? Irgend sowas. Weil, wenn jemand sich extrem erschöpft fühlt und sich zu nichts in der Lage fühlt, dann kann es passieren, dass andere Lebensbereiche, ich sag mal, abkacken, ganz fest, ne? Weil man sich nicht um die kümmern kann.
Ja.
Ne? Die doofe Rechnung vom Stromanbieter nicht bezahlt, dann machen die den aus irgendwann. Dann ist es dunkel in der Bude und das ist extrem unangenehm und dann fühlt man sich noch schlechter. Weißt du, solche Sachen, also pragmatische Dinge. Das kann auch bedeuten, soll ich dir versuchen, einen Termin zu machen beim Therapeuten? Denn das wäre, wie gesagt, auch nochmal mein Rat, das muss man einsortieren lassen. Es ist ganz schwierig, wenn man da drin steckt, zu sagen, habe ich eine Depression oder habe ich einen Burnout? Da lasse ich lieber mal jemanden gucken. Was man noch machen kann, ist zu Pausen ermutigen. Jemanden immer wieder relativ redundant zu sagen, du brauchst Pausen. Pausen zu machen ist normal. Du findest dich toll, keine Pausen machen zu müssen, haha. Aber Pausen sind notwendig. Und wenn du das nicht kannst, schreib sie dir in den Kalender als unumstößlicher Termin. Unbedingt Pausen machen. Das gehört für alle.
Ja.
Na und als Arbeitgeber kann man natürlich, wenn man das ist und jemand hat einen Burnout, anbieten, irgendwelche flexiblen Arbeitsmodelle zu finden. Sehr genau, also was ich normalerweise mal mache, ich mache eine Mikroanalyse und frage dann immer, an welchem Punkt genau und was passiert dann, wenn sie mit wem reden, an welcher Stelle und welches Papier hochnehmen und was frustriert sie dabei und so. Also das ist durchaus aber auch Aufgabe vom Arbeitgeber, ganz genau zu gucken, wo das Problem ist und das möglicherweise zu ändern. Ansonsten muss man als Außenstehender jetzt gar nicht so sehr viel tun. Dasein ist wichtiger als Ratschläge geben auf jeden Fall.
Das ist auf jeden Fall ein guter Satz und ich glaube, den sollten sich viele zu Herzen nehmen, so generell für viele Themen. Manchmal lieber da sein, statt immer gute Ratschläge versuchen zu geben. In Anführungsstriche, gute Ratschläge.
Ja, es gibt ja bei uns in der Psychotherapie die in Anführungszeichen Technik des Containings. Kurz gesagt ist das, wir sind die Container und jemand lädt alles, was er hat, redend in uns ab.
Ja.
Und das funktioniert, das ist hilfreicher, als man denkt. Ja, die Sachen an der Wand zu erzählen, klappt nicht, aber sie einem Menschen zu erzählen, der es einfach nur erstmal hinnimmt, ist total entlastend, erstaunlicherweise.
Ja.
Und das kann man auch als Angehöriger machen. Ja.
Gibt es noch irgendetwas, was du gerne unseren Hörerinnen und Hörern besonders mitgeben möchtest zum Thema Burnout?
Ach, paar Kleinigkeiten noch. Am Anfang steht immer die Diagnose. Das ist so eine Medizinerweisheit. Und das bedeutet in dem Fall, ich halte es für wichtig, immer eine saubere Diagnose zu haben. Es kann nämlich sein, dass zum Beispiel verschiedene körperliche Erkrankungen auch mal so aussehen können, wie Erschöpfung durch Arbeit. Das kann sein eine Hypothyreose, zum Beispiel eine Schilddrüsenunterfunktion. Die macht einen super schlapp und erschöpft. Das kann auch manchmal ein niedriger Blutdruck sein oder eine Blutarmut aus irgendeinem Grund. Das kann auch sein, dass jemand extrem viel schnarcht und eine Schlafapnoe hat. Dann ist der immer so tagesmüde und kriegt nichts mehr hin. Ne? Das kann dazu führen, das kann auch so einen Rattenschwanz nach sich ziehen. Ein nicht entdeckter Diabetes oder Medikamentennebenwirkungen, starke Blutdruckmittel zum Beispiel. Oder heutzutage Long-Covid. Mhm. Ne? Und da wäre es in meiner Welt erstmal wichtig, wir müssen die körperlichen Symptome ausschließen. Und dann wissen wir es besser. Auch auf der psychischen Seite gibt es Differentialdiagnosen. Das bedeutet immer, was könnte es noch sein? Ja, da gibt es Depression natürlich. Manchmal gibt es die reine Schlaflosigkeit, das gibt es auch. Und etwas, das nennt man Neurasthenie, ein Erschöpfungssyndrom. Es gibt nämlich auch ein Erschöpfungssyndrom, das wird ganz selten diagnostiziert. Ich habe die ganz selten gesehen, nur die ICD-Nummer. Ein Erschöpfungssyndrom ohne Arbeitsbezug. Einfach nur so. Das würde man auch nicht mit der gleichen Werf angehen wie ein Burnout zum Beispiel. Ich halte es für wichtig, dass man ein bisschen einen Fokus auf Früherkennung setzt. Das sollte sowohl jeder selber tun, mal ein bisschen mit sich reflektieren. Macht mir die Arbeit noch Spaß? Habe ich denn noch gute Momente? Fühle ich noch Sinn? Sag mal, bin ich sehr zynisch und sowas? Mhm. Das kann man immer mal einfach mal so machen. Einfach mal von mir aus sogar geplant, mittendrin. Sollten aber auch Arbeitgeber machen, die einfach danach fragen. Ne, es gibt häufig Teambesprechungen und sowas oder Vorgesetztengespräche. Da soll sowas kommen. Sehen Sie einen Sinn in Ihrer Arbeit? Fühlen Sie sich erfüllt? Haben Sie das Gefühl, das zu schaffen? Und immer wenn daraus kommt irgendwas nicht, dann sollte man auch darauf eingehen. Man muss halt wissen, dass wie bei vielen psychischen Erkrankungen auch ein Burnout multifaktorielle Ursachen hat. Das bedeutet, man kann zwar einen Burnout bekommen aus nur reiner Überbelastung, das funktioniert, aber meistens kommt noch anderes dazu.
Ja.
Überbelastung plus geringe Wertschätzung. Mhm. Oder, was häufig auch der Fall ist, haben wir noch gar nicht erwähnt, eine Rollendiffusion.
Was heißt das?
Das heißt, wenn meine Rolle im Unternehmen bei meiner Arbeit nicht klar definiert ist, ich nicht genau weiß, wofür bin ich denn jetzt zuständig, wem melde ich, was muss ich machen, was nicht, dann führt das zu einer gewissen Verunsicherung. Und diese Verunsicherung führt zu einer gewissen Angst und zum gewissen Stresserleben im Kopf.
Ja.
Es ist immer unsicher, du läufst immer wie auf Eiern. Wer war das jetzt meins? Muss ich das jetzt machen? Muss das jemand anders machen? Und dieses ständige auf Eiern laufen, dieses Balancieren im Grunde genommen, ist sau anstrengend. Und dadurch fühlst du dich gestresst, kommst nach Hause, bist völlig erledigt. Das ist nicht, weil die Arbeit anstrengend war, sondern weil es in deinem Kopf die ganze Zeit rund gegangen ist. Was muss ich tun? Vor wem muss ich Angst haben? Wer wird noch kommen? Habe ich was vergessen? Und mit einer ganz klaren Definition, das und das ist deine Aufgabe, der und der kommt zu dir oder an den und den kannst du dich wenden. Wenn alles sehr klar ist, ist es viel leichter. Was wollte ich jetzt damit sagen? Also, dass es häufig eine Mischung ist von diesen Faktoren. Mhm. Ja? Ein Faktor, der Burnout nämlich auch befördern kann, ist zum Beispiel eine Unterstützung. Weiß jeder Mitarbeiter, wohin er sich bei welchem Problem wenden kann und kriegt er dann auch die jeweilige Hilfe? Ne? Das typische Beispiel ist so, Computer geht nicht. Mhm. Habe ich die IT-Nummer?
Ja.
Rufe ich da an, löst der mein Problem.
Ja.
Habe ich die IT-Nummer? Gut, ruf an. Es kommt aber keiner, der mein Problem löst. Das ist jetzt individuell verschieden. Da gibt es jetzt Leute, die sagen, ach cool, lege ich jetzt die Beine hoch. Schon nicht mein Problem. Und es gibt andere Leute, die sich die ganze Zeit dadurch total gestresst fühlen. Mhm. Können nicht weitermachen. Oder die Ärger dafür bekommen, wenn es dann nicht geht. Also solche Abläufe wäre schön, wenn die stimmen würden. Und wenn das dazu kommt, also hohe Arbeitsbelastung, keine Unterstützung aus dem Team. Oder keine Unterstützung aus dem Team plus geringe Wertschätzung. Mhm. Wenn diese Sachen zusammenkommen, hat man immer eine höhere Chance auf die Entwicklung eines Burnouts.
Ja, klingt verständlich. Lässt sich denn der Erschöpfungszustand, der zu einem Burnout führen kann, prinzipiell so vermeiden?
Ja, das lässt sich vermeiden mit ein bisschen Vorbeugung. Ich versuche es mal ganz kurz zu machen. Wichtig, Nummer 1, Work-Life-Balance wahren. Genügend Zeit für Familie, Freunde einplanen. Und zur Not muss das in den Kalender unumstößlich. Nummer 2, Stress reduzieren. Stressoren erkennen und irgendwie bewältigen. Gespräch mit den Vorgesetzten suchen und wenn das nicht geht, zur Not kündigen. Drittens, die innere Haltung, die eigene innere Haltung überprüfen. Mal Pareto-Prinzip nachlesen, den eigenen Perfektionismus kritisch beleuchten und vielleicht reduzieren. Dazu gehört auch die Wichtigkeit der Dinge, die ich zu tun habe, mal überprüfen. Frag mal jemand anders, ist das, was ich jetzt hier gerade so, dem ich jetzt gerade so rumbeiße, ist das wirklich wichtig? Ich hatte mal einen Chef, der hat mir erzählt, dass der immer wartet, bis er 400 E-Mails bekommt. Dann löscht er die alle, ungelesen. Und er sagt, die wichtigen E-Mails, die melden sich noch ein zweites Mal.
Ja.
So kann man es auch machen.
Ja, so kann man es auch machen.
Ja. Soziale Unterstützung suchen. Das heißt, Familie, Freunde und Kollegen um sich scharen und mit denen darüber sprechen. Sich durchaus mal Rat holen. Achtung an der Stelle wichtig, nicht gegenseitig hochschaukeln. Ne? Alles schlecht, alles mies, alles Mist. Man soll sich so durchaus lieber auch mal ein bisschen kritische Stimmen holen. Ganz wichtig auch, im Zweifelsfall professionelle Hilfe in Anspruch nehmen. Zumindest mal, um sich einordnen zu lassen mit so komischen Gefühlen. Ich rate, ganz allgemein übrigens trifft das ein bisschen fürs Leben zu, geistig weich in den Knien zu sein. Mhm. Was ich damit meine, ist, unser kleiner Sohn, sagt immer, wir sind eine Impromptu-Familie. Das heißt, wir können Dinge aus dem Stegreif. Mhm. Wir sind pragmatisch. Mhm. Wir nehmen das Leben, wir versuchen, ne, das klappt ja auch nicht immer, wir versuchen das Leben immer Volley zu nehmen. So wie es jetzt gerade kommt.
Ja.
Einfach ein bisschen offen sein für Veränderung und auch mal die eigene Verhaltensweisen anzupassen. Die Finnen sagen höppe höppe und meinen damit halb so wild.
Ja.
Ja, das Auto bleibt liegen, weil Sprit leer. Da könnte man sich jetzt ärgern, könnte man jetzt in Schnee trampeln. Aber die sagen höppe höppe, nehmen den Kanister und laufen halt zur nächsten Tankstelle. Es muss getan, was getan werden muss.
Ja.
Mein eigener innerer Widerstand, den kann ich vielleicht ein bisschen reduzieren. Und weil wir schon bei den Finnen sind, ne, die haben es Sisu. Das ist so ein unübersetzbares Wort. Und in dem Fall würde ich sagen, es bedeutet, dass man ein inneres Selbstbild von sich etablieren kann, indem man sich für zäh hält und für selbstbewusst und durchaus leistungsfähig, aber auch so bewusst seiner selbst, dass man auf sich achtet. Und dass man sagen kann, bis hierhin und nicht weiter. Das bin ich, hier werden meine Grenzen verletzt. Ich kann das, aber mehr mache ich auch nicht. Mhm. Und das Letzte als vorbeugende Maßnahme ist Wertschätzung innerhalb einer Firma, innerhalb von Kollegen und ein konstruktives Feedback und ein gutes Betriebsklima.
Ja, top.
Was ich total gerne mache, ist, ich vergleiche Leben mit einem Auto.
Okay.
Das funktioniert ganz gut bei vielen verschiedenen Dingen, weil um vorwärts zu kommen, um zu leisten, braucht das Auto Sprit und Energie. Und irgendwann, nachdem ich viel gefahren bin, ist der Sprit leer. Das bedeutet, ich muss ihn vollfüllen. Und übertragen auf seelische Vorgänge bedeutet, dass wenn ich viel geleistet habe, muss ich auch irgendwie meinen Tank wieder auffüllen. Und es gibt Dinge, die meinen Tank wieder auffüllen. Bei mir ist es Angeln gehen, bei anderen Leuten ist es Fahrradfahren oder Netflixen oder in die Sauna gehen. Irgendetwas, von dem man das Gefühl hat, das tankt mich wieder auf, das macht mich fröhlich.
Das tut mir gut,
und
ja.
Ja, das tut mir gut. Mhm. Danach fühle ich mich wohlig. Ja. Ist ganz egal. Aber es ist wirklich wichtig zu wissen, was das für mich ist. Und diesem Auftanken muss man zwingend Zeit einräumen. Nur dann kommt man immer weiter vorwärts. Denn wenn mein Auto stehen bleibt, weil ich keine Energie mehr habe, dann muss ich es schieben und das ist doppelt so anstrengend. Das geht nicht. Und was noch schön ist beim Auto, kennst du den Drehzahlmesser?
Ja, ja.
Vorne? Der hat doch einen roten Bereich.
Ja, das stimmt.
Und in den roten Bereich, da kann man schon mal drehen, ne? In der Not oder wenn das Auto getestet wird, dann dreht der Motor in den roten Bereich. Aber niemand würde das länger als 2 Minuten tun. Mhm. Im roten Bereich fährt man nur ganz kurz, nur in der Not.
Ja,
und
sonst geht das Auto kaputt.
Sonst geht es kaputt, genau so. Und das passiert. Leute, die zu lange im roten Bereich fahren, wie nicht mal runterschalten, sozusagen, die machen ihren Motor kaputt. So richtig, dass der in die Werkstatt muss.
Ja.
Und dann fällt das Auto erstmal aus. Das ist eine Parallele, die sehe ich genauso im Leben.
Oder im schlimmsten Fall Totalschaden.
Ja, so ist das.
Ja.
Es ist eine ewige Lebensaufgabe übrigens, rauszukriegen, wo mein roter Bereich anfängt.
Mhm.
Ne? Und übrigens, ganz untertourig fahren tut dem Auto auch nicht gut.
Das stimmt. Das ist super, so. Ja. Gute Analogie auf jeden Fall.
Und die Frontscheibe ist immer größer als der Rückspiegel. Will Ach, sagen, schön. Wir gucken in die Zukunft. Das ist wichtiger als das, was wir in der Vergangenheit haben. Ne? Gut zu wissen, dass wir im Rückspiegel sehen können, was in unserer Vergangenheit war. Da wissen wir, wo wir herkommen. Aber es hat viel weniger Priorität
ja.
als die Frontscheibe. So, da bin ich mit meiner Auto-Analogie fertig.
Sehr, sehr cool. Vielen, vielen Dank, lieber Christian, auch generell, dass du uns da so persönlich auch mitgenommen hast in deiner Geschichte und dem Thema Burnout. Es war wirklich total aufschlussreich und unterhaltsam trotz des Themas. Und dafür danke ich dir ganz herzlich.
Ich danke dir. Bis bald. Tschüss.
Tschüss. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann freue ich mich über 5 Sterne von euch. Und mehr gibt's dann natürlich auch. Nämlich schon in 14 Tagen gibt's eine neue Folge vom Vitalgesundheitsexperten-Talk mit Carlotta Peutzer. Sie ist Ernährungsberaterin und spezialisiert auf antientzündliche Ernährung, durch die sie vor allem ihr langes Leid an Neurodermitis bewältigt hat. Wie genau eine antientzündliche Ernährung sonst noch gegen weitere chronische Krankheiten helfen kann und wie simpel und spaßig diese Ernährungsform ist, das hört ihr in der nächsten Folge. Ich freue mich sehr, wenn ihr auch da wieder dabei seid. Damit ihr keine neuen Folgen verpasst, abonniert doch gerne den Vital Podcast mit dem Klick auf die Glocke und bis zum Wiederhören folgt uns gerne bei Instagram, Vital Magazin, Facebook oder auch auf vital.de. Außerdem könnt ihr natürlich wieder ins Vital Printheft schauen und wir freuen uns auch über Feedback und Anregungen von euch. Schickt uns dazu einfach eine E-Mail an podcastfragen@vital.de. Bis dahin, lasst euch gut gehen. Und jetzt habt ihr ganz viele Optionen, wie ihr zu uns findet. Liebe Grüße, eure Clarissa.